Vielleicht hat der eine oder andere von euch auch Gänsehaut bekommen bei den Halleluja-Gesängen, bei diesem wunderschönen Lied von Händels Messias. Mir geht es auf jeden Fall immer wieder so, mir klingt das Halleluja noch in den Ohren nach und man möchte am liebsten fast mitsingen, einstimmen in dieses große Halleluja. Das Tolle ist, die Bibel sagt uns, dass wir auch eines Tages vielleicht in ein ganz ähnliches Halleluja einstimmen dürfen. Das Halleluja, das im Himmel gesungen wird. Und zwar von der großen Schar der erlösten Heiligen, die gemeinsam mit Jesus die Hochzeit des Lammes feiern. In Offenbarung 19, also gerade noch mal zwei Kapitel weiter vorne, lesen wir davon. 19, Vers 6 und 7. Halleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Auch davon war im Lied die Rede. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Ja, was für eine unvorstellbare Freude, was für ein unvorstellbar schöner Gesang muss es sein für jeden, der dort mitjubeln darf, diesem Lamm Gottes entgegen. Wir haben es in der Schriftlesung vorhin auch schon gehört, wer dort alles dabei sein wird. Kapitel 21 in der Offenbarung, Vers 7 heißt es, wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die große Überwinderschar der Heiligen, die Jesus erkauft hat, durch sein Blut. Sie werden dort gemeinsam dieses große Halleluja mitsingen. Und von diesen Überwindern haben wir in den letzten Wochen ja schon einiges gehört in den sieben Sendschreiben. Ihr erinnert euch sicher noch daran. Denn in allen sieben dieser Briefe Jesu an die Gemeinden werden ja gerade die Überwinder immer am Ende der Briefe mit ganz besonderem Segen genannt oder ihnen wird ein besonderer Segen verheißen. Die Überwinder aus Ephesus zum Beispiel, sie werden Anrecht haben auf den Baum des Lebens, haben wir gelesen, von dem ja auch in Offenbarung 22 nochmal die Rede war. Den Überwindern aus Smyrna wird der zweite Tod, also der ewige Tod, nichts anhaben können. Die Überwinder aus Pergamon, sie werden von Gott geistlich versorgt werden und einen neuen Namen bekommen. Die Überwinder aus Thyatira, sie werden mit Jesus mitregieren dürfen. Was für ein Vorrecht. Die Überwinder aus Sardes, sie werden von Gott gerecht gesprochen und nicht aus dem Buch des Lebens gestrichen. Den Überwindern aus Philadelphia wird eine neue Stellung und auch ein neuer Name gegeben. Und die Überwinder aus Laodicea, sie dürfen ebenfalls mit Jesus mitregieren. Und all diese Verheißungen werden nun hier in Erfüllung gehen, im neuen Himmel, in der neuen Erde. Zum Teil haben die Gläubigen aus Kleinasien die Erfüllung sicher schon auch zu Lebzeiten erfahren dürfen. Aber jetzt wird es die vollständige Erfüllung dieser Verheißungen geben. Wenn diese große Überwinderschar, also alle Gläubigen aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, die irgendwann gelebt haben, vor Gottes Thron stehen und zusammen dieses Lamm anbeten werden. Nun ist endlich das Ziel Gottes erreicht. Er, der Herr, der Allmächtige, hat seine Herrschaft sichtbar angetreten, wie wir es vorher gelesen haben. Jetzt ist also das in Erfüllung gegangen, worauf das ganze Buch der Offenbarung abzielt. Ja, man könnte ohne Übertreibung sagen, worauf die ganze Bibel hin abzielt. Denn das, was der Teufel damals im Garten Eden mit dem Fall Adams zerstört hatte, wird nun wiederhergestellt. In der ganzen Bibel geht es ja im Prinzip darum, dass die Königsherrschaft Gottes auf dieser Erde wieder voll aufgerichtet wird. Auch im Matthäusevangelium in Bibelstunde konnten wir das immer wieder wahrnehmen. Gott möchte regieren als König. Aber nicht nur so, wie es dort einst im Paradies war, sondern in einer viel höheren, viel wunderbareren Form. Und darauf wollen wir heute Morgen einen kleinen Blick werfen. Nachdem wir uns in den letzten Wochen mit der Gemeinde hier auf der Erde beschäftigt haben, also diese 7 Sendschreiben an Gemeinden auf dieser Erde, schauen wir uns heute an, wie die Gemeinde im Himmel aussieht, was auf sie einmal wartet. Und in Offenbarung 21 und 22 wird uns dazu ein gewaltiges, ein wunderschönes Bild vor Augen gemalt. Und eigentlich übersteigt es ja völlig unsere Vorstellungskraft. Wir sind da, also zumindest wenn ich von mir ausgehe, sehr schnell am Ende, wie das einmal sein wird, was uns da erwartet. Und ich glaube, Gottes neue Welt wird sowieso um ein Vielfaches viel schöner werden, als wir es uns jemals vorstellen könnten in unseren schönsten Träumen. Wir können es auch gar nicht richtig in Worte fassen, unsere Gedanken, und dem Johannes ging es genauso. Doch da, wo Worte versagen, da können oft Bilder besser reden. Und es scheint mir, als würde sich in diesen beiden letzten Kapiteln hier im Buch der Offenbarung ein Bild an das nächste reihen. Und das zieht sich ja auch schon durch die ganze Offenbarung so durch. Ich kann heute Morgen nur ein paar solche Pinselstriche herausgreifen, um uns einfach einen kleinen Eindruck zu vermitteln, was Gott für uns, für seine Kinder vorbereitet hat. Zunächst ist es hilfreich, bevor wir uns einige Verse genauer anschauen, dass wir uns vergegenwärtigen, wo wir uns zeitlich befinden in Gottes Heilsplan. In der Offenbarung 21 liegen nämlich sämtliche Gerichte Gottes über diese Erde bereits hinter uns. Jesus ist bereits in Macht und Herrlichkeit wiedergekommen. Er hat seine sichtbare Herrschaft auf Erden angetreten. Und sowohl der Teufel als auch seine Diener, als auch die, die nicht Jesus angenommen haben auf dieser Erde, sie sind bereits im Feuersee, wie wir in den letzten 2 Versen von Offenbarung 20 lesen können. Aber die Gläubigen dagegen, die Jesu Rettungsangebot angenommen haben, sie dürfen nun von Angesicht den schauen, den sie Zeit ihres Lebens vertraut haben. Das ist also die Situation, die uns hier in Kapitel 21 begegnet. Und Johannes beginnt nun zu beschreiben, was auf all diejenigen wartet, die im Buch des Lebens stehen. Schauen wir uns die ersten 5 Verse von Kapitel 21 nochmal genauer an. Ich lese sie uns nochmal vor. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen vor ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Hier wird uns also vor Augen geführt, wie die Geschichte Gottes mit dieser Welt zu Ende gehen wird. Beziehungsweise wie Gott etwas Neues schaffen wird, indem er einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Johannes, der ja hier das Vorrecht hat, in die Ewigkeit hineinschauen zu dürfen, er schreibt so schön in Vers 1, der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Was muss das für ein Moment für ihn gewesen sein, für Johannes? Er lebte ja noch im Heute auf dieser Erde, aber er durfte doch im Geist des Morgen schon schauen. Durfte ein Blick in die Zukunft, in die Ewigkeit tun. Und er sieht, dass diese ganze jetzige Erde, auf der er auch noch lebt, vergangen sein wird. Alles wird weg sein. Petrus beschreibt dieses Geschehen auch mal in seinem zweiten Brief. In Kapitel 3, ab Vers 7, da heißt es nach der Hoffnung für alle, auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde werden nur so lange bestehen, bis Gott das entscheidende Wort spricht. Wenn er es anordnet, wird das Feuer sie am Tag des Gerichts vernichten. Und er wird sein Urteil über alle Gottlosen sprechen. Doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel vergehen, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen. Und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Petrus erklärt an dieser Stelle den Zusammenhang zwischen dem Gericht Gottes bei Noah und dem zukünftigen Gericht, das noch aussteht. So wie Gott bei Noah durch eine Wasserflut diese Welt gerichtet hat, so wird die jetzige Erde, auf der wir leben, eines Tages mit Feuer gerichtet werden, zerstört werden. Nichts mehr wird davon übrig bleiben. Diese Erde, auf der wir leben, auf der ihr alle sitzt heute Morgen, ja, sie ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Und ich glaube, es ist daher gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, wie vergänglich unser Leben hier auf der Erde ist. All die schönen, all die liebgewonnenen Dinge dieser Welt, sie werden eines Tages im Feuer verbrennen. So stabil mein Auto gebaut ist, es wird dem Feuer nicht trotzen können. Auch mein E-Bike, mit dem ich so galant durch die Landschaft fahren kann, es wird verbrennen. Sämtliche Wertpapiere und Aktien, meine ganzen Geldanlagen, ja alles Ersparte wird plötzlich nichts mehr wert sein. Es ist weg. Asche. Mein Hobbyraum, meine Werkstatt, mein Garten, die wertvollen Sammlerstücke, in denen ich hänge, sie alle werden im Feuer dahinschmelzen. Ebenso das mit viel Herzblut erbaute Haus, es wird es plötzlich nicht mehr geben. Meine hart erkämpften Pokale, meine Urkunden, alles, was ich erreicht habe, meine Titel, keiner wird sich mehr darum kümmern. Auch mein schickes Tablet, mein neuestes Smartphone, mein Computer, alles wird verbrennen, als wäre es nie da gewesen. Auf so einer vergänglichen Erde leben wir. Doch wieso anders wird es eines Tages in Gottes neuer Welt sein? Dort wird nichts mehr der Vergänglichkeit unterworfen sein, nichts mehr wird dort rosten und zerbrechen, da wird es keine Löcher mehr geben in den Hemden, nichts wird zerreißen, nichts wird mehr quietschen, vergammeln oder von Motten zerfressen werden. Nein, unser Gott, heißt es hier in Vers 5, er wird alles neu machen. Siehe, ich mache alles neu. Und das beinhaltet auch, dass Gott diese jetzige Erde nicht nur ein bisschen restaurieren wird, ein bisschen dran basteln, ein kleines Update vielleicht nötig hat. Nein, Johannes macht deutlich, Gott wird nicht nur ein bisschen an dieser Erde rumdoktern, nicht nur ein paar Verschönerungsmaßnahmen anstellen. Nein, die Bibel zeigt uns ein anderes Bild. Der jetzige Himmel und die jetzige Erde werden komplett weggenommen werden. Diese von Sünde gefallene und gezeichnete Schöpfung, sie muss erst weichen, vernichtet werden, damit Gott etwas Neues, etwas völlig Reines und Heiliges machen kann. Und wie dieses völlig neue beschaffen sein wird, zeigt uns unter anderem der Vers 4 hier in Kapitel 21, wo es so schön heißt, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. All das, was heute noch wie eine dunkle Wolke mitten in unserem Leben auftaucht, Tränen, Krankheit, Leid, der Tod, Schmerzen, Schwierigkeiten, es wird alles weg sein. Gott selbst wird die Tränen von unseren Augen abtrocknen. Wir werden nie mehr zum Friedhof gehen müssen, um das Grab eines geliebten Menschen zu besuchen. Wir werden nie mehr über traurige Nachrichten weinen müssen. Wir werden auch nie mehr einen Krankenhausbesuch machen müssen. Wir werden nie mehr über Rückenschmerzen uns beklagen müssen. Keiner wird mehr Corona bekommen. Keiner Kopfweh. Auch der Zahnarzt wird uns nie wieder sehen. Nie wieder. Kein Augenleiden, keine Migräne, kein Fieber, nichts wird uns mehr plagen. Weder Krückstock noch Rollator brauchen wir, um von A nach B zu kommen. Keine Medizin werden wir mehr brauchen. Keine Tabletten mehr schlucken müssen. Nichts. Auch kein Gips an unseren Händen oder Füßen wird uns irgendwie einschränken können. Es wird unvorstellbar sein, wenn all das, was uns heute noch so zu schaffen macht, plötzlich nicht mehr da sein wird in der Ewigkeit. Aber ihr Lieben, ich glaube, so schön und herrlich diese Dinge sein werden, die wir uns gerade vorgestellt haben, es ist weder das Größte noch das Höchste und das Letzte. Denn ohne Gott wäre das alles vielleicht ein Schlaraffenland, aber nicht das Paradies bei Gott. Nicht Gottes neue Welt. In Vers 3 heißt es deshalb, er wird bei ihnen wohnen. Er wird ihr Gott sein. Das ist das Entscheidende. Nur darauf kommt es letztlich an. Wer sich einen Himmel ohne Gott wünscht, der wünscht sich die Hölle. Ein ganz spannendes Zitat. Wer sich einen Himmel ohne Gott wünscht, wünscht sich die Hölle. Das ist das Entscheidende, dass Gott da ist. Dass wir in seiner Nähe, in seiner Gegenwart sein werden. Der Schweizer Theologe Adolf Schlatter erzählte mal vom Sterben seines Vaters. Und seine Frau tröstete ihn und sagte, nun wirst du bald in der goldenen Stadt sein. Und mit letzter Kraft sagte er, mich interessieren nicht Gold oder Perlen, ich will nur bei meinem Gott und Heiland sein. Wenn wir Gott begegnen in der Herrlichkeit, dann wird alles irdische Wünschen und Sehnen ein Ende finden. All unsere Sehnsüchte werden dort gestillt sein. Das ist wahrer Himmel, wahres Paradies. Und wenn diese erlöste Schar im Himmel ankommt, wenn Gott vereinigt ist mit all denen, die er durch sein Blut erlöst hat, dann endlich ist Gottes großes Ziel mit dieser Erde erreicht. Das Ziel, das seit dem Sündenfall zerstört wurde und worauf das ganze Alte Testament, die ganze Bibel hinfiebert. Gott möchte Gemeinschaft mit dir und mit mir haben. Deshalb hat er sich auch ein Volk ganz am Anfang schon ausgesucht, ein Volk zum Eigentum. Deshalb zog die Schechina, die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, zunächst in die Stiftshütte ein, später in den Tempel. Und seit dem Erlösungswerk Jesu auf Golgatha braucht es keinen sichtbaren Tempel mehr, der von Menschenhand gemacht ist, sondern seither wohnt seine Herrlichkeit in jedem Menschenherzen drin, der sich ihm anvertraut, der die Tür ihm öffnet, der zu Jesus umkehrt und sich von ihm retten lässt. Paulus nennt uns Gläubige daher auch einen Tempel Gottes. Wir dürfen sein Tempel sein. 1. Korinther 6 und auch 2. Korinther 6 schreibt sehr ausführlich darüber. Gott nimmt Wohnung in uns. Was für ein Wunder. Und dieses Wohnung bei uns nehmen, es wird nie mehr aufhören. Es wird sich auch im Himmel nicht mehr ändern, sagt Vers 3. Es wird quasi nur noch vollkommener, nur noch schöner sein. In Gottes neu geschaffener, perfekter, neuer Welt, in der er wiederum mitten unter seinen Menschen wohnt. Und ich glaube, das ist in Vers 3 hier mit diesem Zelt auch angedeutet. Ein Zelt, das wie ausgespannt ist über die Menschen. So ist Gottes Gegenwart omnipräsent in der Ewigkeit. Seine Gegenwart wird den ganzen Himmel erfüllen. Und deshalb ist es nur folgerichtig, dass es im neuen Jerusalem auch keinen Tempel mehr geben wird. Vers 22 steht es sehr deutlich drin, und einen Tempel sah ich nicht in ihr, in der neuen Stadt. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Diese Gegenwart genügt. Wir brauchen jetzt keinen Tempel mehr, der räumlich beschränkt ist, sondern Gottes Gegenwart wird alles erfüllen. Gott wird das Zentrum sein, wird die ewige Erfüllung von allem sein. Und darum geht es im Himmel, das Lamm Gottes. Er ist das Zentrale. Und all das, was uns hier in diesen Kapiteln noch drumherum gesagt wird und was hier so ausführlich teilweise beschrieben wird, diese Straßen aus Gold, Vers 21, ja sogar, dass die ganze Stadt aus Gold sein wird, dass kein Licht von Sonne und Mond mehr nötig sein wird oder dass der kristallglänzende Strom des Lebens von Gottes Thron ausgeht, dass der Baum des Lebens 12-mal Früchte trägt und so weiter. All das dient doch nur dem einen, uns tief einzuprägen, worum es im Himmel wirklich geht, um Gott und das Lamm. Ohne ihn wäre das alles nichts. Es gibt nichts Größeres. Nichts Schöneres und Wertvolleres, als in der Gegenwart dieses Gottes zu sein. Für immer. Für die Ewigkeit. Ich glaube, das dürfen wir hier an dieser Stelle mal festhalten. Das Höchste und Schönste im Himmel wird nicht das Gold sein. Nicht die Edelsteine. Vielleicht sind es nur Bilder. Sondern Gott selbst ist das Wichtigste, das Lamm. Er wird ja der Stadt den Glanz und das Licht geben. Das Lamm war es ja auch, das uns erkauft hat durch sein Blut. Er hat den Schritt auf uns zugemacht, dass wir wieder in seine Gegenwart kommen können. Kommen wir nochmal zu Vers 3 zurück. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass diese Worte in Vers 3 nicht von Johannes selber stammen, sondern es sind Worte von einer Stimme aus dem Himmel, die ihm erklärt, was er soeben gesehen hat. Und was hat er gesehen? Das lesen wir in Vers 2. Jetzt wird es interessant hier. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Es ist gut, wenn wir hier noch mal kurz innehalten und gedanklich versuchen, uns das vorzustellen, was Johannes hier sieht. Er darf einen Blick in die Ewigkeit hineintun. Er staunt bereits über die völlige Neuschöpfung Gottes in Vers 1. Und dann kommt das Besondere. Er sieht das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommen. und ist davon völlig überwältigt. Es fehlen ihm fast die Worte, um es zu beschreiben. Deshalb werden hier auch so viele Bilder genannt. Und hier gebraucht er das Bild einer geschmückten Braut. Wie eine geschmückte Braut, schreibt er hier, um dieses neue Jerusalem zu beschreiben. Warum macht er das? Eine Braut können wir uns gut vorstellen. Wir alle waren schon auf Hochzeiten. Wir wissen, wie sie sich ins Zeug legt, damit alles tiptop passt. Damit sie wirklich schön geschmückt ist und herrlich aussieht. Und so wie eine Braut auf einer Hochzeit sich für ihren Bräutigam schön macht, so war auch das neue Jerusalem, was er hier sieht, wundervoll zubereitet und geschmückt. Die Frage ist, wofür? Wofür steht jetzt dieses neue Jerusalem? Was könnte damit gemeint sein? Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Und ich glaube, dass uns Vers 9 und 10 hier weiterhelfen. Lass uns zunächst mal Vers 9 lesen. Da heißt es, und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren. Und er redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Worum geht es? Ein Engel redet mit Johannes und sagt ihm, dass er ihm gerne die Braut des Lammes zeigen möchte. So weit, so gut. Aber was zeigt er ihm nun in Vers 10? Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem. Moment, hat der Engel sich vertan? Er wollte ihm doch die Braut zeigen. Und jetzt zeigt er ihm das neue Jerusalem. Wurde hier irgendwas verwechselt? Ich glaube, nein. Es scheint mir vielmehr die Erklärung für die obigen Verse 1 und bis 3 zu sein. Das neue Jerusalem, das hier auch ab Vers 9 bis Kapitel 22, Vers 6 beschrieben wird, steht wohl symbolisch für die Braut des Lammes. Die Braut des Lammes, die aus allen Gläubigen, aus allen Völkern und Stämmen zu allen Zeiten besteht. Das heißt, das neue Jerusalem muss vielleicht gar keine räumliche Stadt sein, die zwischen Himmel und Erde schwebt und wir wissen nicht genau, kommt sie irgendwann an oder nicht, weil es ja gar nicht hier zu Ende beschrieben wird. So dachte ich es immer. Es scheint mir immer mehr, oder ich komme dahin zur Erkenntnis, dass Gott hier vielmehr diesen einen Gedanken verdeutlichen möchte, den Vers 3 am Ende so sehr betont. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Es geht um die Vereinigung von Braut und Bräutigam, von der Gemeinde Jesu mit ihrem Herrn, eben bei der Hochzeit des Lammes. Vers 2 beschreibt uns also symbolisch im Bild des neuen Jerusalems die von Christus erlöste Schar, die nun in der Ewigkeit mit ihrem Bräutigam vereint sein wird. Früher hatte ich immer gedacht, wir finden hier drei verschiedene Beschreibungen von dem, was in der Ewigkeit wir vorfinden, in den Versen 1 bis 3 von Kapitel 21. Vers 1 beschreibt demnach den neuen Himmel und die neue Erde. Vers 2 beschreibt dann die besondere Gottesstadt, das neue Jerusalem. Und Vers 3 bringt dann noch das Zelt Gottes mit ins Spiel. Und ich habe da immer drum gerungen, habe das nicht auf die Reihe gekriegt. Warum diese Unterscheidung? Warum verschiedene Wohnplätze in der Ewigkeit? Und in der Beschäftigung mit diesem Thema, auch schon auf dem Seminar vor ein paar Jahren, aber auch in der Vorbereitung, gingen mir einige Lichter hier auf. Und ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass es sich hier nicht um drei unterschiedliche Wohnplätze in der Ewigkeit handelt, sondern es scheint mir, wie es auch der amerikanische Theologe Gregory Beale erklärt, die Verse 1 bis 3 in Offenbarung 21 einfach drei verschiedene Bilder von ein und demselben Wohnplatz sind. in dem Gott mit seinen Gläubigen in der Ewigkeit Gemeinschaft haben wird. Biel nennt diese neue Wirklichkeit das neue Eden, um deutlich zu machen, jetzt kommt Gott zur Vollendung. So wie es im Garten Eden einst in Kleinformat begonnen hat, wird es jetzt im Himmel für alle Ewigkeit sein. Ewige Gemeinschaft mit Gott. Das waren jetzt vielleicht teils herausfordernde theologische Gedanken, aber es soll euch einfach auch weiter anregen zum Nachdenken, zum Austauschen, wohlwissend, dass meine Erkenntnis auch nur Stückwerk ist und ihr mir gerne widersprechen dürft, auch hier in Bezug auf das neue Jerusalem. Mein Hauptanliegen heute Morgen, und das wollte ich auch besonders rausstellen, und ich glaube, da sind wir uns alle auch einig, das Größte im Himmel werden nicht die goldenen Straßen sein, nicht die mit Edelsteinen geschmückten Stadtmauern, nicht der Baum des Lebens, sondern das Wichtigste im Himmel wird die Gegenwart unseres Gottes sein. Die Vereinigung mit ihm und die ewige Gemeinschaft in seiner Nähe. Vorstellen können wir uns den Himmel sowieso nicht. Jeder malt sich das ein bisschen anders aus und unsere irdische Begrenztheit durch Raum und Zeit wird immer in irgendeine falsche Richtung gehen, wenn wir es weiter ausspinnen in unseren Gedanken. Aber ich glaube, es besteht auch gar keine Notwendigkeit, uns den Himmel schon auszumalen, uns die Details schon irgendwie zusammenzureimen, weil die Bibel schweigt darüber großteils. Sie verrät uns nicht viele Details über den Himmel. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Die Bibel spricht viel über den Himmel, aber wenn sie davon spricht, dann berichtet sie vor allem darüber, wie wir dahin kommen, nicht wie es dort aussieht. Das versuchen uns zwar viele Theologen und Buchautoren näher zu bringen, aber mein Tipp lautet, erspart euch diese Art Literatur. Wie wird es im Himmel sein? Das sind nur zur Befriedigung unserer Neugierde oftmals viele menschlichen Überlegungen, die wir aber gar nicht unbedingt im Wort Gottes finden. Wozu uns die Bibel nämlich auffordert, wenn es um Himmel, wenn es um Zukunftsfragen geht, ist etwas ganz anderes. Und es zieht sich eigentlich durch das ganze Neue Testament auf. Auch in den Endzeitreden Jesu und so weiter, immer wieder geht es darum, sei wachsam, bleibe nüchtern, mach dich bereit für die Begegnung mit deinem Herrn und bis dahin stehe fest im Glauben und im Gebet. Halte diesen Heiland fest. Es gibt keine bessere Vorbereitung auf den Himmel, als sich in Jesu Armen festzuhalten. Corrie ten Boom sagte mal, dieses Leben ist ein Vorzimmer des Himmels. Unsere größten Freuden auf Erden sind nur die ersten Früchte und der Vorgeschmack der ewigen Freude, die noch kommen wird. Ja, das Beste kommt noch. Freuen wir uns drauf? Auf dieses Beste, wenn wir dem Herrn persönlich begegnen dürfen? Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, vielen Dank für dein wunderbares Wort, dass du eine wunderschöne Zukunft für uns vorbereitet hast, auf die wir uns heute schon freuen dürfen. Danke, dass du einen neuen Himmel, eine neue Erde machst, wo wir einst vereint mit dir leben dürfen. Und ja, das wird keine langweilige Sache, sondern eine wunderschöne Sache, weil du dort bist, weil deine Gegenwart alles erfüllt, Herr Jesus. Schenk, dass wir deshalb deine Gegenwart heute schon suchen, weil es auch für uns heute schon das Erfüllendste ist, was es gibt auf dieser Erde. Dich zu sehen, dir zu begegnen und Gemeinschaft mit dir zu haben. Danke, dass wir das, wenn wir dir nachfolgen, eine ganze Ewigkeit lang tun dürfen. In deiner Nähe sein, Herr Jesus. Mach du uns immer wieder bereit, dass wir diese Erde auch mit den richtigen Augen sehen, dass wir wissen, wie vergänglich es ist, dass alles im Feuer verbrennen wird. Aber das, was du gibst, deine Worte, deine Gnade, deine Liebe, deine Nähe ist unvergänglich. Danke dafür, dass wir einmal für immer bei dir sein dürfen, mit dir Halleluja singen dürfen, vor deinen Thron treten dürfen. Danke für dieses Gnadengeschenk und für diese wunderbare Zukunftsperspektiven, die du uns gibst. Und die sind so wichtig in unseren Tagen, wo ja sonst eher düstere Aussichten um uns herum erscheinen und den Menschen begegnen. Danke, dass du uns gute Zukunftsaussichten gibst. Wenn wir dir nachfolgen und uns an dir festhalten als Überwinder. Hilf uns dabei, Herr Jesus, ja, dass wir uns an dir festhalten, jeden neuen Tag, der vor uns liegt, auch in dieser neuen Woche. Du gehst mit und dafür danken wir dir. Amen.
Vielen Dank, Timo, für die ermutigende Predigt. Wir wollen nun jetzt zum Abschluss noch gemeinsam ein Lied singen.